herzlich willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Zu den aktuellen Nachrichten begrüße ich Markéta Maurová. Die tschechische Krone hat am Mittwochvormittag erneut zugelegt und hat im Vergleich zum Euro ein Rekordhoch von 30 Kronen und 4 Helle erreicht. Die Zentralbank hat daraufhin sofort reagiert und mit einer Intervention den Kurs auf den Stand von 30 Kronen 50 pro Euro stabilisiert, erklärte eine Sprecherin der tschechischen Nationalbank. Bereits am Dienstag hatte die Krone um bis zu 60 Heller zugelegt und erreichte damit am Nachmittag ein Maximum von 30 Kronen 15. Der Vizegouverneur des Nationalbankrates Luděk Niedermayer warnte, dass das Tempo zu rasant und damit schädlich für die Ökonomie des Landes sei. Denn das schnelle Wachstum entspreche nicht den Bedingungen und Möglichkeiten des einheimischen Marktes. Die tschechische Krone hat im vergangenen Jahr um 13% zugelegt. Die Empfehlung der Zentralbank liegt hingegen bei einem Zuwachs von nur 4%. Der Wagenhersteller Škoda Auto hat sich heute dem sogenannten Appell von Trutnov gegen die starke Krone angeschlossen, der von bereits mehr als 40 Unternehmen unterstützt wurde. Die Regierung und die tschechische Nationalbank werden darin aufgefordert, Maßnahmen gegen die Stärkung der Währung zu treffen. Wie der Sprecher der Firma Milan Smutný heute gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK sagte, verweist Škoda Auto als der größte Exporteur hierzulande bereits seit einem Dreivierteljahr auf dieses Problem. Es sei daher logisch, dass die Firma den Appell unterstützte. Die Vertreter der Parlamentsparteien haben sich bei ihrem Treffen am Dienstagabend auf die Schwerpunkte einer Parlamentsresolution zu den Beneš-Dekreten geeinigt. Diese Resolution soll einen einheitlichen Standpunkt aller tschechischen Parlamentsparteien zu den Forderungen nach einer Aufhebung der sogenannten Beneš-Dekrete darstellen. Außenminister Jan Kavan erklärte, er habe den Parteivertretern den Text der Erklärung vorgelegt und man sei sich über die sachliche Seite bereits einig. Mehr dazu hören Sie in unserem Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Der Sicherheits- und Verteidigungsausschuss des tschechischen Abgeordnetenhauses hat heute keinen konkreten Standpunkt zum Regierungsentwurf des Gesetzes angenommen, das eine Kreditnahme für den Ankauf der neuen Jagdflugzeuge für die tschechische Armee ermöglichen soll. Die Regierung hat immer noch keine Sicherheit, dass das Gesetz vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wird. Gegen den Ankauf stellten sich im Ausschuss Abgeordnete der Demokratischen Bürgerpartei ODS. Dafür sind die Sozial- und die Christdemokraten. Der Unfall zudem ist am Dienstag bei einem der vier schwedischen Düsenjäger Gripen beim Tanken auf dem Flughafen in Czaslav kam, wurde durch den Fehler eines schwedischen Soldaten verursacht. Dies erklärte heute der Oberbefehlshaber der tschechischen Luftwaffe František Padělek. Seiner Äußerung nach konnte der Soldat mit der tschechischen Tankeinrichtung nicht umgehen. Aus der Maschine sind etwa 100 Liter Brennstoff entwichen. Die vier schwedischen Gripen sind am Dienstag im mittelböhmischen Czaslav gelandet und sollen heute der tschechischen Armee und Politikrepräsentanz demonstriert werden. Die Sanierung der einsturzgefährdeten Felsen in Žensko-Hernskrečen bei Děčín-Tečen wird nicht gestoppt, trotzdem der Staat den dort tätigen Firmen bis zum heutigen Tag etwa 20 Millionen Kronen schuldet. Der Krisenstab beschloss heute, dass die Arbeiten infolge des Gefahrenzustands, der in drei Orten der Gemeinde ausgerufen worden war, nicht unterbrochen werden können. Darüber informierte der Vorsitzende des Krisenkreisamtes in Děčín, Jiří Benedikt. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm führt sie Lothar Martin.
Herzlich willkommen zum Tagesecho von Radio Prag. In unserer heutigen Sendung haben wir neben dem abschließenden Wirtschaftsmagazin vor allem politische Themen für Sie aufbereitet. Im Einzelnen sind dies: Nach Abschluss der Meldefrist hat in Tschechien offiziell der Wahlkampf begonnen. Im Prager Außenministerium wurde eine Resolution des tschechischen Abgeordnetenhauses zu den sogenannten Beneš-Dekreten ausgearbeitet. Und das parlamentarische Unterhaus verabschiedet die Entsendung eines Feldlazaretts nach Afghanistan. Dies und mehr hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Noch gut zwei Monate sind es bis zu den Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus Mitte Juni. Doch seit Dienstag, wo die Anmeldefrist ablief, steht fest, dass insgesamt 29 Parteien und Bewegungen in den Wahlkampf ziehen werden. Gegenüber den letzten vorgezogenen Wahlen im Jahr 1998 sind dies 11 Wahlsubjekte mehr. Damals bewarben sich 18 Parteien und Bewegungen um die Gunst der Wähler. Ihre Kandidatenlisten haben zwar lediglich 28 Wahlsubjekte abgegeben, doch ist bekannt, dass sich hinter dem Namen Koalitze das Wahlbündnis zweier Parteien verbirgt, gebildet aus der Christdemokratischen Volksunion, KDU-CSL, sowie der fusionierten Freiheitsunion Demokratische Union, USDEU. Als Koalition muss dieses Wahlbündnis mindestens 10% der Stimmen erhalten, um in die untere Parlamentskammer zu gelangen. Alle anderen Parteien und Bewegungen müssen dazu die obligatorische 5%-Hürde überschreiten. Von den arrivierten Parteien wird dies ohne weiteres den regierenden Sozialdemokraten, CSSD, der Demokratischen Bürgerpartei, ODS, der Koalitze und den Kommunisten, KSCM, zugetraut. Alle anderen Parteien und Bewegungen werden versuchen, zumindest einen Stimmenanteil von 1,5% zu erhalten. Dies bedeutet nämlich, dass sie dann 100 Kronen je erhaltene Stimme aus der Staatskasse erstattet bekommen würden. Alle anderen Subjekte gehen leer aus. Zu den Bewerbern um zumindest diese staatlichen Zuwendungen gehören unter anderem die Republikaner Miroslav Sladek, Cesta Zmeny, zu Deutsch Wegänderung, NADE, Hoffnung, die Partei der Grünen, die Partei für Lebenssicherheit und die aus der ehemaligen Viererkoalition herausgefallene Demokratische Bürgerallianz ODA. Dabei treten die Republikaner Miroslav Sladek an die Stelle der ehemaligen Republikaner. Die Partei Cesta Zmeny wird vom adelsgeschlechtlichen Unternehmer Jiří Lobkowicz angeführt, während die Partei für Lebenssicherheit vor allem die Interessen der älteren Generation wahrnehmen will. Am Dienstagabend haben sich die Vertreter der tschechischen Parlamentsparteien in den Amtsräumen des tschechischen Außenministers Jan Kavan getroffen. Anlass war die Vorbereitung einer Parlamentsresolution zu den Beneš-Dekreten. Inwiefern dies gelungen ist, erfahren Sie in einem Bericht von Olaf Barth.
Die angestrebte Resolution soll einen einheitlichen Standpunkt aller tschechischen Parlamentsparteien zu den Forderungen nach einer Aufhebung der sogenannten Beneš-Dekrete darstellen. Außenminister Kavan sagte anschließend, er habe den Parteivertretern den Text der Erklärung bereits vorgelegt. Und weiter?
Wir sind uns über die sachliche Seite einig. Vorbehalte bestehen lediglich noch in Bezug auf einige Formulierungen, die Länge und die Form der Resolution. Doch diese Aspekte werden wir in den nächsten 10 bis 14 Tagen klären.
Was die Länge und Form der Resolution angeht, so hatte sich Abgeordneten und ODS-Chef Václav Klaus eine kurze, möglichst in einem Satz gehaltene Erklärung gewünscht, die niemanden attackieren soll. Klaus selbst kam aber nicht zu dem Treffen, sondern schickte seinen Stellvertreter Jan Zahradil. Laut dem Vertreter der Christdemokraten, Cyril Svoboda, sei darin der Grund zu sehen, warum man sich nicht schon am Dienstag auf eine Resolution einigen konnte. Dies erzürnte Svoboda.
Wir waren darauf vorbereitet, diesen Text ohne jedwede Auseinandersetzung mit Ausnahme von einem Satz zu akzeptieren. Es hat sich aber gezeigt, dass Herr Zahradil von Beginn an nicht vorbereitet war, einen Beschluss zu fassen. Er ist hier als Vizevorsitzender der ODS erschienen. Wenn jemand an meiner Stelle gekommen wäre, dann wäre er vorbereitet gewesen, hier etwas zu unterschreiben.
Svoboda warf der ODS Verzögerungstaktik und Blockadepolitik vor. Jan Kammern unterrichtete indes schon mal über die grundlegenden Prinzipien der Erklärung.
Wir können es nicht zulassen, dass die Nachkriegsordnung, die aus den Ergebnissen des Zweiten Weltkriegs folgte, in irgendeiner Weise in Frage gestellt wird. Das gilt selbstverständlich auch für die Eigentumsverhältnisse. Wir werden also verkünden, dass die sogenannten Beneš-Dekrete Bestandteil unserer Rechtsordnung waren, sind und bleiben werden.
In Bezug auf den tschechischen EU-Beitritt deutete Kavan an, dass die Passage über die Beneš-Dekrete höchstwahrscheinlich aus dem Text des Berichtes des Europaparlaments über die Tschechische Republik herausgenommen werde.
Es sieht nämlich so aus, als sollte die EU erst einmal die in Auftrag gegebene Rechtsstudie zu den Dekreten abwarten. Erst danach wird man sich im Europaparlament wohl wieder mit dieser Sache befassen, also frühestens im Juli.
Positiv aufgenommen wurde hierzulande auch der folgende Satz von EU-Kommissar Günther Verheugen. Die Beneš-Dekrete werden auch in Zukunft keine Rolle bei der EU-Erweiterung spielen, meinte Verheugen am Dienstag.
Die Tschechische Republik wird das 6. Feldlazarett der tschechischen Armee nach Afghanistan entsenden. Das beschloss das Prager Abgeordnetenhaus mit überwältigender Mehrheit auf seiner Sitzung am Dienstag. Für die Entsendung des Lazaretts stimmten die Abgeordneten aller Parlamentsparteien mit Ausnahme der Kommunisten. Demnach werden bis Ende April nahezu 200 tschechische Soldaten nach Afghanistan aufbrechen. Soweit, so gut. Doch als im Unterhaus um die Finanzierung der tschechischen Mission in Afghanistan verhandelt wurde, war man sich unter den Abgeordneten schon nicht mehr so einig. Der Entwurf der sozialdemokratischen Minderheitsregierung sah vor, dass die veranschlagten Kosten von 1,25 Milliarden Kronen durch die Ausstellung neuer Schuldscheine gedeckt werden sollten. Mit diesem Vorschlag hatte das Seemann-Kabinett die in seinem ursprünglichen Entwurf unterbreiteten Kosten um rund eine halbe Milliarde Kronen reduziert. Dennoch sprach sich die Opposition und damit die Mehrheit der Abgeordneten auch gegen diese Variante aus. Ihrer Meinung nach sollte es möglich sein, die veranschlagten Kosten durch Einsparungen im aktuellen Staatshaushalt zu decken. Dementsprechend unterschiedlich fielen die Reaktionen im Regierungs- und im Oppositionslager aus. Leicht enttäuscht konstatierte Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík:
Dies ist in jedem Fall sehr unangenehm. Dieses Abgeordnetenhaus hat eine Finanzierung mittels Schuldscheinen schon einige Male bewilligt. Ich kann die momentane Entscheidung des Unterhauses nur damit erklären, dass wir uns bereits im Wahlkampf befinden. Doch auch diesmal glaube ich, dass der Verstand siegen wird und dass wir eine Lösung finden werden.
Wie diese Lösung nach Meinung der größten Oppositionspartei aussehen sollte, dies machte der Vorsitzende des Abgeordnetenausschusses für Verteidigung und Sicherheit, ODS-Funktionär Peter Nečas, deutlich.
Der diesjährige Haushalt rechnet mit Ausgaben von 736 Milliarden Kronen. Also handelt es sich nur um 0,1 bis 0,2% des Staatshaushaltes, wenn wir über die Finanzierung dieser Mission sprechen.
Ein kleines Hintertürchen haben entgegen die Christdemokraten dem Seemann-Kabinett offen gelassen. Wie ihr Abgeordneter Miloslav Viboni formulierte, könne man sowohl über Einsparungen im Haushalt als auch über die Ausstellung neuer Schuldscheine sprechen. Bei der letzteren Finanzierungsmöglichkeit dürfte es sich allerdings nur um ca. die Hälfte der am letzten Regierungsentwurf veranschlagten Kosten handeln. Am Montag noch hatte der britische Premier Tony Blair die Tschechische Republik für ihre Beteiligung an der internationalen Schutztruppe in Afghanistan gewürdigt. Bisher sind es allerdings erst 5 Mediziner, 2 Ärzte, 2 Schwestern und ein Sanitäter, die im kleineren britischen Feldlazarett zum Einsatz kommen. Soll die tschechische Afghanistan-Hilfe mit der Nutzung des größeren und für die Schutztruppe als hauptsächliche medizinische Einrichtung vorgesehenen 6. Feldlazaretts letztendlich angemessen ausfallen, dann müssen auch die Politiker durch klare Entscheidungen ihren Beitrag leisten. Den mitteleuropäischen Raum als eine homogene Kulturlandschaft zu präsentieren, war immer eines der Anliegen der Musikfestspiele Europäische Wochen, die alljährlich Anfang Sommer im bayerischen Passau stattfinden. Während die letzten Festspiele unter dem Motto Prag, Wien, Budapest an Moldau und Donau standen, greift das diesjährige Thema wesentlich weiter, nämlich bis über den Ozean hinaus. Doch die regen Kontakte mit dem Nachbarland Tschechien gehen dabei nicht verloren. Marketa Maurova unterhält sich im Folgenden mit dem Intendanten Dr. Pankratz Freiherr von Freiberg über die Vorbereitung der bereits 50. Europäischen Wochen in Passau.
Die Festspiele Europäische Wochen feiern in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Wie widerspiegelt sich diese Tatsache, dieses Jubiläum im Programm des Festivals? Haben Sie etwas Spezielles vorbereitet?
Ja, natürlich. Sie wissen, dass wir thematisch ausgerichtetes Festival sind. Und in diesem Jahr zu unserem 50. Geburtstag haben wir ein Thema, das nicht auf Europa bezogen ist, erstmals, sondern auf nordamerikanische Kultur. Und zwar heißt unser Motto Thank you America. Mit diesem Motto möchten wir 3 amerikanischen Kulturoffizieren danken, die im Jahre 1952 unsere Festspiele begründet haben. Diese 3 Offiziere haben die entscheidende Initiative gelegt und damit eben dafür gesorgt, dass es die Festspiele gibt.
Sie haben selbst gesagt, die Themen in den vergangenen Jahren bezogen sich auf Europa. Ja. Das Festival hat sich als eine Veranstaltung profiliert, die die Kulturen verschiedener Länder vereinigt.
Ja.
Sie wollten auch den eisernen Vorhang überwinden.
Ja, wir können heute können wir, was wir vor 14 Jahren noch nicht träumen konnten, wir können heute Veranstaltungen nicht nur in Ostbayern, sondern auch in Oberösterreich und in Südböhmen durchführen. Und wir werden auch in diesem Jahr, werden wir wieder nach Südböhmen mit 3 Veranstaltungen gehen, vielleicht im nächsten Jahr sogar 5.
Ja, was für Veranstaltungen sind es und wo finden sie statt?
Wie Sie wissen, veranstalten wir jedes Jahr einen sogenannten Traumtag in Böhmen. Dieser Tag wird sein am 23. Juni. Da sind wir morgens um 10 Uhr sind wir in der Schlossreitschule von Český Krumlov, also von Krumau. Und dort wird es ein Programm geben mit dem Namen George Gershwin und Stefan Zweig. Am Nachmittag gehen wir nach Zlata Koruna in Goldenkron. Und hier werden aufgeführt Spirituals und Gospels. Und vor diesem Konzert werden wir als Zeichen unserer Freundschaft und engen Verbundenheit mit der Gemeinde Zlata Koruna eine 2. Glocke an die Gemeinde übergeben, die von der Passauer Glockengießerei Perna gegossen wurde. Eine Glockengießerei, die ja früher in Budweis beheimatet war. Am Abend gehen wir dann nach Schloss Luboka und dort wird ein Konzert gegeben von dem Rascher Saxophonorchestra. Das ist also ein Orchester mit einer Kerntruppe von 12 Saxophonspielern, das aus dem international renommierten Rascher Saxophonquartett hervorgegangen ist.
Soweit der Intendant Dr. Pankratz Freiherr von Freiberg. Umgekehrt werden sich auch tschechische Künstler auf dem Programm der Festspiele beteiligen und sowohl das Eröffnungs- sowie das Abschlusskonzert in Passau übernehmen. Und damit wären wir am Ende unseres Tagesechos angelangt. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Wirtschaftsmagazin und Rudi Herrmann.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Rudi Herrmann. Während der Regierungszeit der Sozialdemokraten, das heißt in den letzten 4 Jahren, hat sich die tschechische Staatsschuld praktisch verdoppelt. Das ist furchterregend, sagt die Opposition, umso mehr als eine Trendumkehr noch nicht abzusehen sei. Kein Grund zur Besorgnis, meint die Regierung, denn die Schuldenquote gemessen am Bruttoinlandprodukt sei in Tschechien immer noch weit unter der von der Europäischen Union gesetzten Limite und auch deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Wer hat in diesem Streit nun recht? Dieser Frage wollen wir in den folgenden Minuten etwas nachgehen. Wir wünschen dazu guten Empfang. Zwischen 1998 und 2001, das heißt während der Amtszeit der sozialdemokratischen Regierung, sind die tschechischen Staatsschulden in absoluten Zahlen von 194,7 Milliarden Kronen auf 345 Milliarden angewachsen, also fast auf das Doppelte. Bei der Schuldenquote gemessen in Prozenten des Bruttoinlandproduktes handelt es sich 1998 um rund 14%, während es heute etwa 20% sind. Diese beiden Angaben sind wichtig, um die 2 sehr unterschiedlichen Interpretationen von Regierung und Opposition hinsichtlich der Entwicklung der Staatsschulden nachvollziehen zu können. Die Oppositionspolitiker und mit ihnen auch internationale Institutionen werfen der Regierung vor, ein allzu schnelles Wachstum der Staatsschulden respektive der Schulden des gesamten öffentlichen Sektors zuzulassen. Die Regierung wiederum argumentiert, gemessen an den Limiten der Europäischen Union, die eine Obergrenze der öffentlichen Schulden gemessen am Bruttoinlandprodukt von 60% vorschreiben, steht Tschechien mit einer Quote von 20% immer noch sehr gut da und habe keinen Grund zur Besorgnis. Betrachtet man die nackten Zahlen, ist die Interpretation der Regierung zweifellos berechtigt. Und blickt man in die nähere Umgebung, stellt man fest, dass beispielsweise die Slowakei, Polen und Ungarn, also Transformationsländer, mit denen man sich hier gerne vergleicht, Verschuldungsquoten von 40-54% des Bruttoinlandprodukts verzeichnen und der Durchschnitt der EU-Kandidatenländer bei 43,8% liegt. Deutschlands Verschuldungsquote lag 2001 bei 58,6%, die von Österreich bei 61,5%, also knapp unter respektive über dem von der EU gesetzten Grenzwert von 60%. Und in Belgien lag der Wert 2001 bei astronomischen 104,3% des Bruttoinlandproduktes, wobei er 1997 sogar noch furchterregendere 125,3% ausgemacht hatte. Der Durchschnitt der EU-Mitgliedstaaten liegt bei 57,6%. Die tschechische Regierung meint deshalb, hier werde viel Lärm um nichts gemacht. Nun ist der absolute Wert der Schuldenquote eine Sache, die längerfristige Entwicklungstendenz dieses Werts aber eine andere. Und an diesem Punkt setzt die Kritik sowohl der Opposition wie auch internationaler Organisationen wie der Europäischen Union oder der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit OECD an. Die Opposition wirft der sozialdemokratischen Regierung vor, die eigenen Versprechen nicht einzuhalten. Denn sie hätten in Aussicht gestellt, die Wirtschaft zwar mit Defizitfinanzierung aus der Krise zu führen, im Moment aber da schwarze Wachstumszahlen geschrieben würden, das Schuldenwachstum zu bremsen. Dies allerdings ist nicht geschehen, denn die tschechische Wirtschaft wächst seit dem Jahr 2000 wieder und erst noch relativ schnell mit einem ausgewiesenen Zuwachs von 2,9% im Jahr 2000 und einem Wachstum von 3,6% im vergangenen Jahr. Die Schulden aber nehmen weiterhin zu. Auf besonders scharfe Kritik stößt dabei, dass die keineswegs vernachlässigbaren Privatisierungseinnahmen, die von ihrem Charakter her grundsätzlich einmaliger Natur sind, nicht für einmalige Ausgaben oder Schuldentilgung eingesetzt, sondern in die laufende Rechnung integriert werden. Dies bezeichnete der Wirtschaftsexperte Michael Frankl von der Oppositionellen Freiheitsunion in einer dramatischen Wortwahl als Verbrechen. Der bürgerliche Abgeordnete Wladimir Tlusti, der Chef des Parlamentarischen Budgetausschusses, stellte zudem die Behauptung auf, die sozialdemokratische Politik der Haushaltsdefizite habe für die Ankurbelung der Wirtschaft wenig Wirkung gezeigt, da das Geld hauptsächlich in die laufenden Ausgaben, namentlich im Sozialbereich, gesteckt worden sei und die staatlichen Investitionen minimal gewesen seien. Laut Tlusti waren für die Belebung der tschechischen Wirtschaft die Konjunkturentwicklung in Europa und die Investitionsanreize der Regierung für privatwirtschaftliche Subjekte entscheidend. Die positive Rolle der Investitionsanreize unterstreicht auch der sozialdemokratische Wirtschaftsexperte Jan Mládek, der bis im vorigen Jahr als Vizeminister im Finanzministerium gearbeitet hatte. An die Adresse der Bürgerlichen und deren Vorsitzenden Klaus bemerkte Mladek hingegen, die Sozialdemokraten hätten es unterlassen, die Wirtschaft durch erhöhte Staatsausgaben zu stimulieren, wie es seinerzeit Klaus gemacht habe, und die Notwendigkeit der Haushaltsdefizite habe sich aus der von Klaus verschleppten Bankenprivatisierung und der dadurch bedingten Abschiebung von faulen Krediten in staatliche Sanierungsinstitute ergeben. Laut internationalen Organisationen wie der EU oder der OECD und außenstehenden Experten besteht das Problem Tschechiens nicht in der absoluten Höhe der Schuldenquote, sondern in der Geschwindigkeit des Schuldenwachstums und in der Ausgabenstruktur des tschechischen Staates. Eine durchgreifende Sozialversicherungsreform ist noch nicht abzusehen, und solange diese auf sich warten lässt, wird sich an den gesetzlich vorgeschriebenen Sozialausgaben des Staates, die den Haushalt erheblich belasten, wenig ändern. Der Analytiker Pavel Zapouch von der Gesellschaft Venture Investors fordert von der nächsten Regierung eine Restrukturierung der Staatsausgaben, um das Schuldenwachstum zum Stillstand zu bringen. Eine Stabilisierung hält auch Jan Mládek für angezeigt, eine Senkung der Verschuldungsquote sei hingegen nicht unbedingt nötig, da ein Wert von 20% längerfristig durchaus zu verantworten sei. Um dies erreichen zu können, ist gegenüber der gegenwärtigen Ausgabenpolitik des Staates ein Umdenken notwendig. Zwar steht im sogenannten Toleranzpatent, dass die in Minderheit regierenden Sozialdemokraten mit den nominell oppositionellen Bürgerlichen abgeschlossen haben, eine Klausel über die jährliche Reduktion des Staatsdefizits. Doch geht es dabei um einen relativ eng gefassten Begriff des Staatshaushalts, der weitere öffentliche Gelder wie die Haushalte der Regionen und Gemeinden oder Spezialfonds der Regierung für Wohnungsbau, Infrastruktur und Verkehr nicht umfasst. Gerade in diesen Bereichen verschwindet aber viel Geld. Um die Zunahme der öffentlichen Schuld bremsen zu können, müssen daher nicht nur die im engeren Sinne staatlichen, sondern die gesamten öffentlichen Finanzen wieder ins Lot gebracht werden. Dass die sozialdemokratische Regierung bei unzweifelhaften Erfolgen in der Wirtschaftspolitik dieses Feld vernachlässigt habe, ist hauptsächlicher Kritikpunkt der internationalen Organisationen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Vom Mikrofon verabschiedet sich Rudi Herrmann.
Und das war's auch schon wieder für heute. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.